Moin allerseits. Nach langer Pause mal wieder Martini 43. Willkommen zu meinem Podcast. Gesprochen habe ich mit Christine Onnen, der neuen Bremer Landesdenkmalpflegerin. Spannend, was sie in ihrer Arbeit für Schwerpunkte setzen wird, zum Beispiel wenn es im Tempelbezirk der Stadt rund um das Welterbe Rathaus und Roland mit Abriss und Neubau, zum Beispiel vom Parkhaus Mitte, zum Beispiel vom Kaufhofgebäude, so viele Veränderungen geben wird. Hören Sie rein in die neue Folge von Martini 43.
Frauen, was ich gelesen habe bei meinem Kollegen Jürgen Theiner, der hat Sie ja das erste Mal vorgestellt im Weserkurier, als er es erfahren hat, dass Sie in Delmenhorst geboren wurden. Und übrigens habe ich mal gearbeitet beim Delmenhorster Kreisblatt.
Ja, schön. Ja.
2 Jahre. Also sollte dann dringend dorthin ziehen, aber als Bremer kann man sich nicht vorstellen, nach Delmenhorst ziehen. Im Ernst gesprochen. Aber gut, das sehen Sie möglicherweise anders. Sie kommen also quasi, Sie haben ja berufliche Stationen gehabt in Hamburg, in Potsdam jetzt zuletzt. Sie kommen jetzt quasi in Ihre alte Heimat zurück, ne? Wenn man Delmenhorst jetzt mal eingemeinden will. War das ein Aspekt Ihrer Bewerbung, ein Grund dafür, dass Sie die Stelle interessiert hat?
Es war tatsächlich ein Aspekt. Es war natürlich nicht der Hauptaspekt. Es war, also meine Bewerbung hier war ein Gesamtpaket eigentlich. Ich wollte mich beruflich gerne nochmal weiterentwickeln, hätte das aber nicht irgendwo getan. Also eine Landeskonservatorenstelle in Baden-Württemberg zum Beispiel hätte ich mich jetzt nicht beworben wahrscheinlich. Mhm. Umgekehrt habe ich aber auch nicht irgendeine Stelle hier in Reben oder Umgebung gesucht. Das kam einfach sehr glücklich zusammen.
Hm.
Vielleicht darf ich ganz kurz reagieren. Ja. Ich komme nicht aus Potsdam. Ich bin für Potsdam zuständig gewesen. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege ist vor 20 Jahren etwa an einen etwas unattraktiven Ort, nämlich südlich von Berlin in die Nähe von Zossen. Weiß nicht, ob Sie das kennen, Wünsdorf, früherer Kasernenstandort gewesen, mit einer langen Tradition und insofern etwas peripher gelegen, aber klar. Potsdam ist die Landeshauptstadt.
Was hat Sie jetzt, also neben diesem Aspekt, das ist nicht der Hauptaspekt, Sie haben einen zweiten genannt eben, was hat Sie darüber hinaus gereizt, sich für diese Stelle zu bewerben? Was hat Sie an Bremen gereizt?
An Bremen hat mich gereizt, tatsächlich nicht nur die regionale Nähe, sondern die Stadt selbst, die mir wirklich ganz vertraut ist und die, in der ich mich sehr wohlfühle, kann ich einfach sagen, und deren Bausubstanz ich auch wirklich interessant finde. Auch das, was vielleicht einige etwas abschreckend finden oder nicht so attraktiv finden, nämlich der große Bestand auch an Nachkriegsarchitektur, einfach durch die umfänglichen Zerstörungen, auch im Zweiten Weltkrieg, den finde ich gerade auch sehr spannend, weil hier auch sehr viele wirklich qualitätvolle Bauten stehen. Und darüber hinaus ist es, ich muss dazu sagen, ich hatte auch eine längere Phase in Hamburg und finde diese Lage am Strom und dieses, sagen wir mal, diese maritime Situation einfach ganz spannend.
Mhm.
Habe in Hamburg zum Beispiel auch in meiner Zeit dort, bin ich zum Teil für den Hafen zuständig gewesen, für die Schiffe dort und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und das jetzt hier wiederzufinden, finde ich sehr schön.
Mhm. Okay, mit Georg Skalecki haben Sie in Bremen einen Vorgänger, der, ich habe ihn so auch mal genannt in der Zeitung, bei seiner Abschiedsvorstellung hat er das zitiert und hat das weit von sich gewiesen. Ich sehe es aber so. Ich habe ihn als streitbar bezeichnet. Er hat das missverstanden und dann vor Publikum gesagt, hat der Weserkurier doch Unrecht, ich streite doch gar nicht so gerne. Das ist ja auch nicht gemeint. Streitbar heißt, dass sich jemand einsetzt, dass jemand kämpft. Und er hat um seine Sache gekämpft, das kann man sagen. Manchmal mit sehr markigen Worten. Ich kann mich noch erinnern, im Zusammenhang zum Beispiel mit den Liebeskindbauten, den geplanten, haben Sie vielleicht mitbekommen, auf dem ehemaligen Sparkassengelände, da sprach er von Horizontverschandelung.
Verschmutzung.
Oder Verschmutzung. Erkennen Sie sich in diesem Profil wieder? Also Sind Sie auch so eine kämpferische Person? Muss man damit allerhand rechnen?
Was soll ich jetzt sagen? Also ich habe tatsächlich auch eine feste Meinung und eine feste Überzeugung von den Dingen und setze mich auch dafür ein, bin dafür bereit, mich dafür einzusetzen. Ob ich das mit maffigen Worten tun werde oder anders, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird auch die Situation ergeben. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig. Es ist wichtig, eine feste Überzeugung zu haben und sich einzusetzen, gerade in solchen städtebaulichen Prozessen, in denen viele Kräfte auch mitmischen und die Politik natürlich auch mitmischt, sozusagen viele Stimmen sich zu einer Sache äußern, dass man da auch wirklich sich Gehör verschafft und eine klare Linie fährt und sich auch wirklich einsetzt für die Sache, für die sich der Denkmalschutz nun mal einsetzen muss. Mhm. Das sind die Denkmale. So. Und das lohnt sich bei Bremen nun wirklich.
Gut. Wir werden sehen, wie es kommt. Ja. Beim ersten Konflikt. Der bleibt ja nicht aus. Und da richtet sich auch meine nächste Frage hin. In welchem, ansatzweise haben Sie es eben schon beantwortet, in welchem Spannungsfeld spielt sich aus Ihrer Sicht Denkmalpflege ab?
Das sind, je nachdem, es kommt sicher auch darauf an, ganz maßgeblich, wer die Eigentümer sind. Denkmale können ja ganz kleine Privathäuser sein und bis hin zu großen städtebaulichen Ensembles. Und so hat man es entsprechend natürlich mit Eigentümern, Eigentümerinnen zu tun. Oder und gerade je weiter wir in die Innenstadt oder vielleicht in industrielle Bezirke dringen, mit Investoren, mit wirtschaftlichen Playern, mit der Politik auch, vielleicht auch mit der Wissenschaft. Und
da sind Sie ja formal dem Kultursenator unterstellt.
Ja,
ne?
Genau. Mhm.
Ja, weil Sie eben von Politik sprachen. Das war mir gar nicht so klipp und klar, aber hätte mir eigentlich klar sein müssen, wenn hier sitzt, ne? Nee. Von der Kulturbehörde. Gut. Als ich habe auch das gelernt bei der Lektüre des Artikels von Jürgen Theiner, als Sie sind Kunsthistorikerin, das ist Herr Skalecki ja auch. Sie hatten den Forschungsschwerpunkt und haben diesen Aspekt auch jetzt schon mehrmals erwähnt, Industrie und Technik, ne? Mhm. Ist doch richtig. Mhm. Dürfen wir also in diesem Bereich besonders viel erwarten? Also Stichwort Konversion, Hafen hatten Sie erwähnt, mir fällt hier Nordwolle ein in Delmenhorst oder Wollkämmerei in unsere Wollkämmerei in Blumenthal. Da stehen ja einige Gebäude auf dem Gelände unter Denkmalschutz. Ist das so Ihr spezielles Anliegen oder sagen Sie, ja, das war mein Forschungsschwerpunkt, aber ich sehe mich komplett breit aufgestellt und ich werde da jetzt keine Präferenz entwickeln?
Also ich bin tatsächlich breit aufgestellt. Ich muss es auch sein, das ist auch klar. Und das haben jetzt andere Gattungen auch nicht verdient, dass sie ins Hintertreffen geraten. Aber sicher ist das ein Schwerpunkt oder sagen wir mal eine gewisse Leidenschaft auch von mir oder ein gesteigertes Interesse auch an diesen Bauten. Also solche Projekte wie Konversionen von Industriearealen oder auch von Gebäuden, die verfolge ich natürlich mit besonderem Interesse. Mhm. Aber bin natürlich auch auf.
Wenn ich diese beiden Beispiele nenne, eins in Delmenhorst, eins in Blumenthal, also in Bremen-Nord, dann Hafen insgesamt natürlich, Überseestadt, die fallen einem ja sofort ins Auge und fallen einem sofort ein. Haben Sie da andere Beispiele, wo Sie sofort sagen, ja, pass auf, das hast du jetzt gesagt, aber in mir fallen da noch ganz andere, viel beredere Beispiele ein?
Meinen Sie jetzt einzelne Firmen oder
einzelne Areale oder?
Naja, einzelne Areale jetzt.
Oder Bauten.
Als Beispiel könnte ich zum Beispiel Koch und Bergfeld nennen. Mhm. Das ist gerade ein größeres Thema, auch bei uns seit einiger Zeit befindet sich das in der, geht über die Vermarktung hinaus, ist es schon in Händen und wir begleiten so Stück für Stück eben die Sanierung und die für Sanierung der Immobilie.
Mhm. Wie flexibel sind Sie da? Also ich kann Ihnen sagen, dass ich selbst in einem denkmalgeschützten Gebäude lebe, im Kulturhaus Redberti-Straße. Das ist so ein Gebäudeensemble, 120 Jahre alt, 5 Häuser nebeneinander. Wir haben immer mal wieder Auseinandersetzungen mit der Denkmalpflege, wenn es, was weiß ich, um Fassadensanierung geht oder so, ne? Und da gibt's mal den einen, mal den anderen Sachbearbeiter. Wie viel Flexibilität erwarten Sie von sich selbst? Sind Sie da eine sehr gestrenge oder sagen Sie, ich muss ja auch zum Beispiel wirtschaftliche Gesichtspunkte betrachten?
Also die Flexibilität, natürlich bin ich kein Vertreter der Glasglockendenkmalpflege. Das sind sicher die wenigsten von uns. Es geht immer darum, Möglichkeiten zu prüfen, auch Veränderungen zuzulassen. Das kann aber natürlich auch mal so ausgehen, dass sich kein allzu großer Spielraum dabei ergibt.
Mhm.
Vielleicht, wenn Sie so angefangen haben, dass Sie in einem Denkmal wohnen, ich könnte das vielleicht auch auf die Frage sozusagen lenken, ob ich selber in einem Denkmal wohnen würde oder so. Ich wohne in keinem Denkmal, aber wenn ich umziehe, würde ich mir auch ein Denkmal kaufen, sagen wir mal so. Ich hätte keine Scheu davor und würde nichts sagen. Und wäre auch bereit, dann entsprechend mich dann auch der zuständigen Denkmalpflege, wo das sein würde, auch zu fügen.
Mhm.
Und auf die Forderungen oder den Abstimmungsbedarf der Denkmalpflege dann auch einzugehen.
Wenn Sie das so sagen, Sie würden sich ein Denkmal kaufen, wenn Sie jetzt Gelegenheit hätten und da gibt es ein Haus und das ist unter Denkmalschutz, warum würden Sie sich dieses Denkmal kaufen? Ist es dann dieses Gefühl, in einem Denkmal zu leben? Reizt Sie das oder ist es, dass man das auch als Aufgabe sieht, ein Denkmal zu erwerben und es zu pflegen, also Kulturpflege sozusagen zu betreiben, selbst ganz persönlich und privat?
Also das kommt sehr auf das Gebäude an. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich mir unbedingt ein Denkmal zulegen würde. So. Im Vordergrund würde für mich stehen, passt diese Immobilie für mich oder passt sie nicht? Ich soll da drin wohnen, ich möchte da drin wohnen und das ist jetzt nicht mein erklärter Wunsch, unbedingt ein Denkmal zu haben.
Nee, so habe ich das auch nicht verstanden.
Aber ich würde jedem, der vielleicht sich mit dem Gedanken trägt, ein Denkmal zu erwerben, weil es ihm gefällt, das Haus, würde ich durchaus dazu raten und sagen, die Vorzüge des Denkmals herausstellen.
Mhm. Sie haben eben einen interessanten Ausdruck gebraucht. Glaskugel-Denkmalpflege?
Glasglocken-Denkmalpflege. Das war jetzt ein bisschen kreiert.
Ja. Ja,
Schöner Ausdruck.
Wie bitte?
Schöner Ausdruck.
Schöner Ausdruck, das ist schon die Schlagzeile, habe ich gedacht, als ich das... das wollte ich jetzt auch fragen. Ansatzweise hatte ich es ja eben schon gemacht. Es gibt eben wirtschaftliche Zwänge, auch bei Denkmalen oder Denkmälern. Und irgendwann ist das dann vielleicht zu viel des Guten. Gäbe es für Sie auch Situationen, wo Sie sagen, da heben wir den Denkmalschutz auf?
Das können wir gar nicht ohne weiteres, den Denkmalschutz aufheben, weil das Gesetz sagt, wenn etwas ein Denkmal ist, also die Kriterien eines Denkmals erfüllt, dann ist es ein Denkmal. Und die Gründe, den Denkmalschutz aufzuheben, die können genauso nur fachliche Gründe sein, nämlich dass wir feststellen, aus irgendwelchen Gründen vielleicht... ist das Gebäude zu stark verändert oder warum? Also nur als ein Beispiel, sind die Kriterien nicht mehr erfüllt und erst dann können wir den Denkmalschutz aufheben. Wenn es um wirtschaftliche Fragen geht zum Beispiel, dann ist das kein Grund, den Denkmalschutz aufzuheben. Wir haben ja ein zweistufiges Denkmalschutzgesetz und da steht am Anfang der Denkmalwert selbst und auf einer zweiten Stufe im praktischen Umgang kann man dann sich mit der Zukunft des Denkmals auseinandersetzen und das kann zum Beispiel in Fällen der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit oder so auch zum Abbruch führen, aber nicht zur Aufhebung der Denkmaleigenschaft.
Mhm.
Die ist da, die ist sozusagen absolut. Mhm. Das Denkmal kann ja nichts dafür, das verändert sich ja nicht dadurch.
Sie haben eben gesagt, Denkmalschutz relativieren, weil es zu viel Veränderung gab an dem jeweiligen Gebäude. Da fällt uns beiden, du hattest das am Telefon ja auch erwähnt, das Beispiel des Medienhauses ein. Ich weiß nicht, ob Sie diese Diskussion verfolgt haben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu speziell. An der Schwachhauser Heerstraße gab es so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Stil war. Klassizismus, schätze ich mal. Eine sehr schön anzusehende Villa, große Villa, die aber den Nachteil hatte, dass sie innen total verbaut worden ist. Und da hat Herr Skalecki gesagt, als es darum ging, die abzureißen, nee, stell dich nicht unter Denkmalschutz, da ist ja innen drin alles völlig verändert und auch verhunzt. Ist das so ein Beispiel, dass man dem könnte, zu viel Veränderung, dass man dann auch wenn die Hülle noch so schön oder erhaltenswert ist, dass man dann sagt, nee, innen drin ist es ja alles verbaut, das stelle ich jetzt nicht unter Denkmalschutz.
Das kann durchaus so sein. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, weil ich das nicht kenne. Deswegen würde ich jetzt nicht dieses konkrete Beispiel tatsächlich bemühen wollen und kann das nur etwas abstrakter beantworten. Das ist genau so. Also erst einmal, Denkmalschutz ist ja nicht nur außen sozusagen, auch wenn das eine landläufige Meinung zum Teil ist. Dann mitunter heißt es, ach, drinnen, das geht. Stand auch unter Schutz. Ja, es steht erstmal alles unter Denkmalschutz. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir ein Gebäude auf seinen Denkmalwert hin prüfen, dann befassen wir uns mit allem, mit dem Inneren und dem Äußeren oder mit dem Äußeren und dem Inneren. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Prüfung ist auch, wie schätzen wir die Veränderungen ein? Die allermeisten Gebäude haben schon Veränderungen erlitten. Das ist einfach so. Bei einem Gebäude, das 100 Jahre oder 150 da steht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass nicht Veränderungen inzwischen passiert sind. Also eine ganz stetige Aufgabe ist oder eine ganz normale bei der Denkmalwertprüfung zu bewerten, inwieweit taugt es noch, inwieweit ist noch der bauzeitliche Zustand gegeben. Und das wird in diesem Fall wahrscheinlich dann so gewesen sein, dass die Kolleginnen festgestellt haben, der ist einfach nicht mehr in hinreichendem Maße da.
Mhm. Wir mussten das, eine Partei bei uns im Haus musste das auch erfahren, dass der Schutz für alles gilt. Der hat eine Wohnung gekauft und diese Wohnung dann generalsaniert und hat dabei dann den Estrich rausgenommen, um eine Fußbodenheizung verlegen zu lassen. Und dann hat er richtig Ärger bekommen.
Ja.
Weil selbst der Estrich, das war mir neu, selbst der Estrich ist so unter Schutz, ne?
Ja.
Stichwort Weiterentwicklung.
Diese sogenannte Medienvilla, das lag daran, das war umgebaut oder waren mehrere Medienbüros drin. Deswegen haben die sich aus Marketinggründen Medienhaus genannt. Das war die Villa des Gewinners vom St. Josef Stift, ein Krankenhaus hier in Bremen. Ist nach dem benannt, ich habe den Namen jetzt nicht, der Klassik, also hier so ein Satteldach im Prinzip, aber quer, parallel zur Fahrbahn der Schwachhauser Heerstraße. Klassischer Portikus, also schon klassizistischer Stil. Früher mal der richtig schön so ein zwei Doppeltreppenaufgang mit einer großen Halle drin. So war das Gebäude ursprünglich. Mittlerweile so weit umgebaut, dass es innen drin fast komplett entkernt worden ist. Ein ganz stinknormales Treppenhaus eingesetzt, um möglichst viel Nutzfläche im Haus zu erzeugen. Es sind Wände versetzt worden oder neue Wände gezogen worden, um zusätzliche Bürofläche da reinzukriegen. Das ist mal so ganz kurz anderes zur sagenumwobenen Medienvilla, die in erster Linie für viel Aufsehen gesorgt hat, weil bekannt geworden ist, sie soll abgerissen werden und da soll dann entsprechend mit viel Bruttogeschossfläche das Grundstück bestmöglich erschlossen werden, was jetzt passiert ist. Einigermaßen sensibel, würde ich sagen, aber natürlich in einem viel höheren Ausmaß, als es vorher der Fall war. Deswegen hat es da eine Bürgerinitiative gegeben und viel Rumble in the Jungle, wie man so schön sagt. Und da hat es tatsächlich richtig gekracht zwischen auf der einen Seite dem Denkmalschutz und auf der anderen Seite den Bürger. Mal nur so ganz kurz für Exkurs.
Ist aber tatsächlich ganz interessant. Entschuldigung, wenn ich den Part der Fragen damit verlasse. Aber es ist wirklich ein interessantes Thema. Dazu würde ich gern. Ich was sagen, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Denkmalschutz solche Dinge nicht unbedingt lösen oder entscheiden kann. Also es gibt zuhauf solche Fälle, in denen sozusagen die Messlatte des Denkmalschutzes nicht übersprungen wird, weil einfach nicht genug da ist. Das heißt aber nicht automatisch, dass wir etwas nicht erhaltenswert finden würden. Und da müssten eigentlich andere Instrumente greifen. Also eine Stadt oder ein Eigentümer darf ja ein Gebäude durchaus erhalten, auch wenn es kein Denkmal ist.
Ja. Das ist ja sowieso, im Moment haben wir die Diskussion um den sogenannten, um den Kaufhof, den ehemaligen Kaufhof. Das Gebäude soll entweder abgerissen werden oder aus sich heraus entwickelt werden. Und da ist das Stichwort insbesondere der Grünen in der Koalition natürlich graue Energie, Nachhaltigkeit, ne, das spielt da ja auch eine Rolle. Ne?
Genau. Mhm.
Also das, da ist ja dann nicht nur Denkmalschutz gefragt, sondern solche grundsätzlichen Fragen sind berührt.
Genau.
Mhm. Veränderung, das hatten wir jetzt am Beispiel Medienhaus. Veränderung kann ja aber auch bedeuten bei einem Denkmal, dass man es weiterentwickelt. Also ein Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, das hat Scalecki auch bei seiner Abschiedsveranstaltung erwähnt, das ist der Anbau der Kunsthalle. Mhm. Und da hat er das als Beispiel genommen, wie hochgefährlich, so drückte er sich aus, das ist, als versuchen, ein Denkmal weiterzuentwickeln. Das ist aus Sicht von Scalecki und anderen und der Stadt insgesamt sehr gut gelungen beim Anbau der Kunsthalle. Mhm. Da gab es nie einen Streit. Ich habe die Entwürfe früh gesehen und hatte gleich den Eindruck, das ist konform. Und so war es dann auch in der Öffentlichkeit. Das war nie ein Streitpunkt. Nächstes Beispiel ist die sogenannte umgedrehte Kommode, ne, auf dem Stadtwerder. Da gab es ja jahrelang Auseinandersetzungen, was man damit machen darf und was eben nicht. Ne? Also es gab mal den Plan, so einen gläsernen Fahrstuhl an einer Seite hochzuführen, vieles andere deutlich höher zu machen oder die Türme zu rekonstruieren an den vier Seiten, die kleinen Ecktürme. Jetzt hat man sich nach langen, langen Jahren geeinigt. Ich war bei der Pressekonferenz mit Frau Reuter, mit Herrn Scalecki und mit den Investoren und den Architekten. Das geht jetzt bald los. Ich weiß nicht, sind Sie da jetzt schon involviert?
Also ich könnte nicht über den Fall referieren, aber ich werde es mir sicher demnächst auch ansehen und habe das auch verfolgt, kenne das auch schon ein bisschen länger, so in groben Zügen. Und es ist auf jeden Fall sehr schön, dass sich da jetzt auch eine Lösung gefunden hat. Endlich muss man, Sie haben es ja selber auch gesagt,
ja.
Es hat sich ja doch sehr lange hingezogen. Ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass so etwas auch wirklich in so einem größeren Spannungsfeld wirklich steht. Was ist da eigentlich möglich? Da haben wir das Denkmal. Das ist natürlich auch in diesem Fall auch durch seine Prägnanz und so als wirklich markanter Turm auch viel Respekt auch erfordert. Es ist die Lage interessant, das steht ja auch dort, da sind wasserschutzrechtliche oder landschaftsschutzrechtliche Dinge wahrscheinlich auch zu bedenken. Die müssen auch alle in so einen Prozess einbezogen werden, auch vielleicht die Entwicklung, welche Chancen hat so ein Bau überhaupt und welche Richtungen kann man ihm geben, durch welche Art der Nutzung auch immer oder welche Formen der Sanierung, der Erweiterung. Das ist eine offene Frage. Ich glaube, die kann man gar nicht so speziell beantworten. Ich würde mal sagen, ich würde das Wort gefährlich, das Sie eben nannten, als Zitat vielleicht ein bisschen abschwächen und sagen, generell ist das Weiterbauen am Denkmal einfach immer sehr sensibel. Das ist klar, denn das Denkmal ist nun mal wirklich etwas, indem es ein Denkmal ist, ist es wirklich etwas Besonderes und man muss wirklich sehr sensibel und respektvoll damit umgehen. Aber genau das geschieht ja häufig. Also wir haben ja wirklich sehr viele Wettbewerbe, in denen mit der Fachkenntnis verschiedener Player dann darüber befunden werden wird, wie so etwas dann aussehen kann. Und die Bedarfe sind uns auch klar, denen verschließen wir uns nicht. Wenn die Kunsthalle zum Beispiel mehr Ausstellungsfläche oder mehr Fläche braucht, das ist die Grundlage, dem stimmen wir zu. Oder wir haben ja im Moment auch gerade die Erweiterung der Ausstellungsfläche im Focke-Museum. Das ist auch so ein Beispiel, also ist auch ein Denkmal. Und da haben wir natürlich nicht gesagt, das ist nicht möglich, sondern die gibt es und das ist auch gerade im Fluss.
Fieserweise frage ich jetzt nach dem Inhalt. Wir haben es ja eben, nicht nur die Hülle steht unter Denkmalschutz, sondern auch alles, was innen drin ist. Da könnte man ja sagen, bei der umgedrehten Kommode, da sind diese Wassertanks, die sind da drin, die gehören dazu und die dürfen nicht rausgenommen werden. Werden sie aber. Nee, sowas aber auch. Darf doch nicht sein, oder?
Das ist auch wieder, also nach der hehren Denkmalpflege dürfte das nicht sein, das stimmt. Aber es muss auch immer im Sinne einer angemessenen Nutzung eine Möglichkeit gefunden werden, wie man, ob man vielleicht auf bestimmte Dinge verzichtet, weil sie dem entgegenstehen, oder ob man darauf teilweise verzichtet. Ich nenne mal ein anderes Beispiel, weil es auch ein Wasserturm ist, ein Beispiel aus Hamburg. Da hat man zum Beispiel die Möglichkeit gefunden, diesen Wasserbehälter drinnen quasi aufzuschneiden und an verschiedenen Stellen erlebbar zu lassen, sozusagen.
Jonville Hotel.
An der Schanze, der Wasserturm?
Ja, genau. Mhm.
Das ist toll geworden, da habe ich mal gewohnt.
Ah ja.
Wunderbar. Genau. Ja, Jonville, die Silos.
Genau, ne, Kellogg's.
Ach, Kellogg, ja. Ja, klar. Genau, auch ein sehr gutes Beispiel. Es gibt ja solche Immobilien, die einfach wirklich auch schwer zu nutzen sind. Manche erlauben sehr viele Nutzungen, da kann man einfach das in Verwaltungsgebäude können ohne weiteres, keine Ahnung, andere Büros ziehen oder so oder wohnen oder so. Aber wenn ein Industriedenkmal umgenutzt wird, dann ist eigentlich automatisch schon klar, dass man wahrscheinlich mehr Abstriche machen muss oder Möglichkeiten finden muss, mit dem Inneren umzugehen. Mhm. Denn ein Wasserturm, der kein Wasserturm mehr ist, ist irgendwie schwer umzunutzen.
Ich gehe mal in die
Silo oder Fenster, ist auch schlecht umzunutzen.
Stimmt. Ich gehe mal in die Innenstadt zuletzt. Unabhängig von meinen notierten Fragen fällt mir gerade ein, das wissen ja viele gar nicht. Sie sind ja nicht nur für Gebäude zuständig. Sie sind auch zum Beispiel für die Wallanlagen zuständig. Mhm. Das ist ein Landschaftsdenkmal. Mhm. Wie stehen Sie zu den Wallanlagen? Es gibt ja nicht wenige, die sagen, wir sollten mit den Wallanlagen mehr anfangen. Ich sage immer als Beispiel Planten und Blumen in Hamburg. Da gibt's hier und da ein Café, ein Eiscafé, da kann man wunderbar sitzen, das ist teilweise möbliert. Da ist es deswegen auch sehr sauber, weil die Leute das nutzen und sie nutzen es in einer Art und Weise, dass eben kein Dreck entsteht. Und wo kein Dreck liegt, kommt auch kein weiterer hin. Das erleben wir mit den Wallanlagen immer, gerade an den Wochenenden, die Papierkörbe quellen über und dann wird der Müll da einfach hingeworfen und nicht schön anzusehen. Wie stehen Sie zu den Wallanlagen? Und ganz grundsätzlich, ist das etwas, was man zum Beispiel der Theaterberg, da wo früher das Theater stand, da gibt's immer wieder die Diskussion, ich schreibe seit 20 Jahren darüber und immer wieder erlahmt sie, den müssen wir eigentlich aktivieren, da müssen wir mindestens eine mobile Gastronomie einrichten. Sind Sie da flexibel? Sehen Sie das auch so, dass man die Wallanlagen so ein bisschen stärker so als Ort des sich Treffens aktivieren sollte? Ich meine, ich freue mich jetzt zum Beispiel, dass in diesem Wertehaus vorne an Brücke zum Präsident Kennedy Platz, dass da jetzt so ein wunderschönes Café eingerichtet wurde und die Leute davor sitzen, was manche Leute verärgert, weil sie dann im Fahrrad ein bisschen vorsichtiger fahren müssen. Gab ja auch ein bisschen Ärger.
Walz Sven Eckert an.
Wie bitte?
Walz Sven Eckert an.
Ja.
Ist der Vorsitzende vom ADFC.
Ach, deswegen ist der Radweg am
entstanden. Ganz grundsätzlich, wie sehen Sie das mit den Wallanlagen? Kann man da, sollte man da mehr machen oder sind Sie da auch flexibel und sagen, ja, wenn da Ideen kommen aus der Stadtgesellschaft, aus der Politik, mit mir kann man reden. Die sind nicht sakrosankt.
Also sakrosankt hatten wir ja schon, da wird's schwierig, aber sind schon recht sakrosankt, oder ich würde sagen wir mal, ist auch ein sehr sensibler Bereich, ähnlich wie die Altstadt, würde ich sagen. Das ist tatsächlich etwas Besonderes, die Wallanlagen, auch in ihrem Zuschnitt, auch im Gegensatz zu anderen Städten. Sie haben ja Hamburg genannt, Planten und Blumen, die sehen auch so aus und werden auch so genutzt im Wesentlichen, weil dort internationale Gartenausstellungen stattgefunden haben. Das war aber schon, also eine in den 50er und eine in den 60er Jahren, die Wallanlagen dort jetzt noch prägen, sozusagen als Planten und Blumen. Ich würde mal einfach bezweifeln, dass es heute überhaupt so möglich wäre, dass man das heute genau so machen würde noch. Ich würde sagen, wirklich vorsichtig, auch gerade bei Dingen, bei denen man gar nicht so recht weiß, sind das jetzt vielleicht eher temporäre Nutzungen, die vielleicht eher Moden, die vielleicht in 10 Jahren schon wieder vorbeigehen. Und dann haben wir sozusagen ohne Not und doch sehr gravierend ein Denkmal angefasst. Also da will ich sagen, muss man sehr, sehr genau hinsehen.
Ich habe mich gewundert, das ging ohne, dass da überhaupt eine öffentliche Diskussion entstand. Das ging ratzfatz, da ist dann ein Spielplatz entstanden. Da ist ja am Wallen Kindergarten und die brauchten einen Spielplatz und dann ist eine Fläche in dem Landschaftsdenkmal Wallanlagen zur Verfügung gestellt worden. Das geht, ne? Offenbar.
Offenbar ging's, aber auch da kann ich jetzt nichts dazu sagen, das ist auch etwas theoretisch.
Kurz vorm Eingang zum Bischofsnadeltunnel. Auf der linken Seite, wenn du vom Präsident Kennedy Platz kommst, auf der linken Seite ist an diesem Hang ein Spielplatz entstanden. Sehr schön geworden. Sehr viel.
Ach so, linke Seite, Richtung Theaterberg.
Ja, also hinterm Theaterberg, wenn du so willst. Kurz vorm Tunneleingang.
Ja. Ne? Wenn du statt einwärts fährst, ja. Links.
Ja, sehr schön geworden. Ja. Wie bitte?
Ja, du hast recht. Ja. Dinge, die ist, da war sowieso der Aufgang. Da kannst du ja auch einen Fahrrad oder zu Fuß hoch.
Davor, ja.
Und sozusagen dazwischen ist das entstanden.
Genau.
Und im Prinzip unsichtbar und nur eine so eine Schneise, die da so hoch geht, das war damals der Grund, warum man gesagt hat, so, naja gut, das ist eine komplett ungenutzte Fläche, die eigentlich komplett aus dem Fokus sonst so raus ist und deswegen haben wir das da genehmigt sozusagen.
Mhm. Wäre denn, nochmal Wallanlagen, wäre denn sowas möglich? Auch das ist in der politischen Diskussion ja gewesen, vorgeschlagen unter anderem von Robert Bückling, das ist der ehemalige baupolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Der hat gesagt, wir brauchen mehr Furten, wir brauchen mehr Durchgänge zur Innenstadt. Würden Sie da so weit mitgehen, dass Sie sagen, wir müssen die Wallanlagen an einer bestimmten Stelle öffnen, damit dieses Nadelöhr geweitet wird oder eben damit es einen weiteren Zugang gibt in die Innenstadt?
Also meinen Sie mehr Möglichkeiten, den Fluss zu queren sozusagen, ja, wenn man meinetwegen an der Contrescarp oder so lang geht?
Genau. Eine Brücke zu bauen und dann eben eine Furt, also einen Durchgang.
Genau. Sehe ich tatsächlich jetzt erstmal nicht.
Ja.
Ich habe das gerade wirklich, ich komme sehr häufig jetzt vom Bahnhof erlebt, musste einen kleinen Schlenker über die Schillerstraße gehen und habe geguckt, wie komme ich jetzt zur Sandstraße und mich nochmal verbessert. Und im ersten Moment dachte ich tatsächlich, oh, das geht hier ja gar nicht drüber zu gehen, da muss ich ja bis zum Herdentor irgendwie gehen. Aber das ging so schnell, also ich glaube in 3 Minuten, deswegen, also es spielt sich in so einem kleinen Rahmen ab. Ich sehe jetzt so ad hoc gar nicht die Notwendigkeit.
Okay.
Jetzt mal bequemer zu machen.
Oder schöner Blick von außen. Hm? Schöner Blick von außen.
Ja, also ich fand das wirklich interessant.
Ja. Innenstadt, Herr Skalecki sprach immer von dem Tempelbezirk, also die Altstadt war für ihn der Tempelbezirk, da rührt man am besten nichts an und schafft schon gar nicht solche Türme, wie Herr Liebeskind sie geplant hat, die den Dom fast in den Schatten gestellt hätten aus seiner Sicht. Allemal ist es ja so, dass es eine sehr sensible Umgebung ist. Das kann ja niemand abstreiten. Und jetzt stehen dort, genau dort in dieser sensiblen Umgebung, grundlegende Veränderungen an. Ich sprach hier eben schon von dem Kaufhofgebäude, Parkhaus Mitte. Wenn beides zusammen abgerissen wird, wird so ziemlich nach dem Krieg die größte Baugrube entstehen, die Bremen je gesehen hat.
Ich habe mal jetzt den Vergleich gebracht, der ist aber nicht ganz richtig, wie ein Leser mich korrigierte, nicht ganz so groß wie das Weserstadion. Das ist dann doch nochmal doppelt so groß. Aber es ist eine mächtige Baugrube, ne, und Sie sind im Prozess dieser Veränderung als Instanz gefragt, als neue Landesdenkmalpflegerin. Skalecki sprach immer bei diesen Veränderungen vom Bremer Maß und wollte damit so einen gewissen Konservatismus ausdrücken. Gehen Sie da mit oder sind Sie auch offen für Solitäre, für eine besondere Architektur, für, da komme ich jetzt auch drauf, im Zusammenhang mit dem Gebäude der bremischen Bürgerschaft. Sie kennen die Diskussion aus den 60er Jahren, als der Plan da war und die meisten Bürger und Bürgerinnen dagegen waren und der Senat sich dann trotzdem dafür entschieden hat. Da sagen bis heute ja Leute, das passt da nicht hin. Also sind Sie auch mehr so auf der Seite des Bremer Maßes, des sogenannten, also mehr konservativ und schön immer Backstein, nur ja nicht zu viel Glas und Stahl, wie Herr Tirani das wollte, gegenüber vom Polizeihaus oder in Fegesack, ist ja auch alles abgelehnt worden. Oder sagen Sie, ja, so ein Solitär, warum nicht? So, so ein Eyecatcher, warum nicht?
Also das sind zwei unterschiedliche Punkte, würde ich sagen. Die Innovation, sozusagen innovative Bauten und die Hochpunkte, die Sie anfangs genannt haben, sozusagen. Innovationen in der Innenstadt finde ich grundsätzlich sind nicht auszuschließen, überhaupt nicht. Manchmal ergeben sie sich einfach, sozusagen. Man muss natürlich einmal nach den Grund fragen, ist da jetzt so eine, ist das wirklich notwendig, dort etwas Neues zu machen? Auch das hatten Sie schon genannt. Graue Energie, also wenn es darum geht, da jetzt einfach was Neues zu bauen, dann steht ein eigentlich intaktes Gebäude da, kann man sich natürlich auch fragen, aus Gründen der Nachhaltigkeit, ist das jetzt überhaupt sinnvoll? Wenn es sinnvoll ist oder wenn sich so ein Bauvorhaben ergibt, natürlich, also klar, innovativ, das kann ins Material auch hineingehen, ist das grundsätzlich denkbar. Aber ich würde ihm zustimmen, Herrn Skalecki, die Altstadt ist wirklich unsere gute Stube und es ist noch darüber hinaus Weltkulturerbe seit einiger Zeit. Und gerade der Marktplatz ist natürlich auch ein hochsensibler Bereich. Mit dem Bremer Maß, das ergibt sich daraus, das Bremer Maß ergibt sich eigentlich ganz natürlich sozusagen daraus. Wenn etwas Neues entsteht, dann muss es auch sozusagen maßvoll, maßstäblich sein in Bezug auf die Altstadt und das, was es dort gibt.
Glauben Sie, dass, nochmal das Beispiel Bremische Bürgerschaft, glauben Sie, dass dieses Gebäude heute noch entstehen würde?
Auch sehr spekulativ. Ja, vielleicht. Übrigens hat sich Herr Skalecki auch, es ist ja ein Denkmal, also insofern gibt es ja durchaus auch eine Wertschätzung.
Ja, sicher, sicher.
Es ist wirklich ein sehr toller Bau, es ist ein, wirklich gelungener Bau eines guten Architekten. Ich würde eigentlich eher sogar sagen, heute stellt man das gar nicht mehr so sehr an Fragen. Einige vielleicht oder vielleicht auch Bremen. Ich glaube, der Tourist, ja.
Ich meine jetzt auch gar nicht, dass man das heute noch in Frage stellt. Also das machen Touristen durchaus der ein oder andere Bremer, die ein oder andere Bremerin auch, so wie ich das mitbekomme. Aber ich meine tatsächlich mal so, würde, ich habe Beispiele genannt eben von Teherani. Die sind alle abgelehnt worden, weil immer wieder dieses Argument, das passt nicht ins Umfeld, das ist nicht harmonisch. Darauf wollte ich kommen. Ist es nicht wichtig, auch mal disharmonisch zu sein, mal einen Kontrapunkt zu setzen, ganz bewusst? Muss sich immer alles einfügen?
Das ist eben genau die Frage. Also eigentlich ist die Frage zwischen Kontrast und Störung. Das ist eigentlich dann die Aufgabe in einem Wettbewerb, genau das auszuloten. Wann ist es noch ein Kontrast, der vielleicht auch eine eigene Qualität entwickelt und vielleicht eine Spannung irgendwo reinbringt? Und wann ist es einfach nur noch eine Störung und sozusagen eine Rücksichtslosigkeit und die dann auch einfach eine sehr starke negative Veränderung nach sich zieht. Mhm. Dazu sind auch Wettbewerbe da, um genau das auch auszuloten und zu betrachten und auch durch Teilnehmer unterschiedliche Disziplinen auch ansehen zu lassen. Und innerhalb solcher Wettbewerbe, natürlich sind die Stimmen dann tatsächlich unterschiedlich. Es gibt dann sicher wohlwollendere Stimmen. Und ich würde auch denken, dass die Denkmalpflege da die konservativere Position meistens annimmt. Aber das ist auch ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Denkmalpflege, darauf zu achten, dass die Denkmale respektiert werden, dass ein Neubau sich denkmalverträglich einfügt. Dazu gibt es uns.
Okay, Frau Ann. Danke Ihnen sehr und
danke.
Wünsche Ihnen Freude bei Ihrer Arbeit hier in Bremen.